Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab. Kein Mensch lebt ohne Kultur, aber ganz oft reden wir von Kultur so, als sei das etwas für Leute, die etwas Besseres sind oder sich für etwas Besseres halten und unterscheiden dann irgendwie dann doch zwischen hoch und populär und Ernst und Unterhaltung und schließen damit ganz viele Menschen aus von dem, was so Kultur sein soll. Jetzt habe ich aber heute als Gast in meinem Podcast Christian Kuhn. Er leitet seit vielen Jahren eines der größten Musikfestivals Europas, nämlich das Schleswig-Holstein Musikfestival. Und ihm ist es persönlich und in seiner Arbeit ein Anliegen, gute Musik für möglichst viele Menschen erklingen zu lassen. Und was ist eigentlich gute Musik? Nur Mozart oder auch Elton John? Darüber werden wir gleich sprechen. Ich bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt, denn an dieser Frage, was Kultur ist oder welche Musik eigentlich als gut gilt oder Menschen verbindet oder ihnen etwas gibt für ihr Leben, hängt viel auch für unsere Politik in Europa. Und das sind übrigens auch Fragen, die mich in der evangelischen Kirche und unseren Musikkulturen natürlich auch beschäftigen. Darauf kommen wir vielleicht am Schluss noch. Mir gibt dieses Gespräch, hoffe ich jedenfalls, die Chance, eine persönliche Schwäche zu bearbeiten. Mir wird oft Bildungsbürgerlichkeit vorgeworfen und das ist ungerecht. Aber Hochnäsigkeit, wenn es um Musik geht, die habe ich manchmal schon. Aber es ist zum Glück nie zu spät, an sich zu arbeiten. Und deshalb freue ich mich, lieber Christian, dass du heute hier bist, damit Menschen dich ein bisschen kennenlernen und auch deine Stimme ein bisschen mehr hören und sich dich in dich hineinhören. Sag doch mal kurz, wer du bist und was du machst. Über die Einzelheiten deiner Arbeit kommen wir noch.
Mein Name ist Christian Kuhn und ich komme aus einem links-sozialdemokratischen protestantischen Elternhaus, das mich geprägt hat. Ich bin der jüngste von 4 Söhnen und habe mich mit etwa 14, 15 Jahren dazu entschieden, dass Musik mein Leben bestimmen wird. Ursprünglich wollte ich Musiker werden, habe dann aber festgestellt mit vielleicht 17, dass mein Talent nicht ausgeprägt genug ist, um sicher davon leben zu können, und habe dann Musikwissenschaften studiert, später in einer Schallplattenfirma gearbeitet und dann doch jetzt schon seit einigen Jahren für das Schleswig-Holstein Musikfestival.
Damit zeigst du schon gleich die erste Richtung an, der wir folgen wollen. Musik hat erstmal weniger was mit Kultur zu tun, sondern mit dem eigenen Leben. Musik ist immer verbunden mit meiner Lebensgeschichte, das, was ich höre, was mir meine Eltern nahegebracht haben, was meine Eltern ganz schlimm fanden, was ich von größeren Geschwistern mitbekommen habe, von Freunden. Erzähl doch noch mal ein bisschen genauer, wie hat dein Leben mit der Musik begonnen? Du hast erzählt, du hast kurz überlegt, vielleicht dann doch ein Musikinstrument zu deinem Beruf zu machen. Was war das? Und was hat dich besonders als Jugendlicher geprägt? Vielleicht in Anknüpfung und dann aber natürlich auch in Abgrenzung von deinem linksprotestantischen Elternhaus.
Also die Musik war bei uns allgegenwärtig, weil mein Vater nicht nur Schulleiter war, sondern auch noch sonntags Gottesdienste gehalten hat und den örtlichen Kirchenchor geleitet hat und das
Kirchenmusiker.
Ja, er war nichts vollständig perfekt, außer vielleicht Schullehrer. Das hat er mit großer Leidenschaft gemacht. Das andere war eine Art Mission für ihn. Und dementsprechend saß ich sehr früh im Kirchenchor, im Sopran. Und wir haben sonntags den Gottesdienst mitgestaltet, entweder im Kirchenchor oder an der Blockflöte. Und das hat mich sehr geprägt. Und vor allem die Gemeinschaft, das war das Entscheidende. Und ich habe sehr viel Repertoire kennengelernt. Also Händel und Johann Sebastian Bach natürlich, aber die ganzen Kirchenchoräle. Und das ist ein Schatz, der unfassbar wertvoll ist und der ist einfach da, für den kann ich ja nichts. Den habe ich mir nicht rausgesucht und dann später in der Pubertät wollte ich mich musikalisch maximal weit entfernen von dem, was ich kannte und habe mir das Schlagzeug ausgesucht und damit auch eine ganz andere Musik kennengelernt. Dann kam der Jazz, die Rockmusik dazu und war aber immer so, dass die Musik für mich prägend war. Und am Schlagzeug wollte ich dann letztendlich so gut werden, dass es reicht für ein Orchester. Und das habe ich bezweifelt. Ich weiß nicht, ob der Zweifel berechtigt war, aber meine Erfahrung ist, wenn Musikerinnen und Musiker diesen Zweifel haben, dann sollten sie es auch sein lassen. Also derjenige, der diesen harten Weg des Berufsmusikers, der Berufsmusikerin geht, der sollte an sich kompromisslos sein.
Ja, ich bin ganz froh, dass ich musikalisch unbegabt bin, in dem Sinne, dass ich mir nie diese Frage habe stellen müssen. Ich kenne das bei einigen Freunden und was das für ein Ringen ist. Und manchmal haben sich dann doch für die Musik entschieden und haben auch festgestellt, oh, das ist ein harter Job und manchmal auch stupide, immer dieses Üben. Und manche haben sich dann dagegen entschieden und was Musiknahes gemacht oder was Musikfremdes und dann sozusagen liebhabermäßig weitergemacht. Also ich habe da viele unterschiedliche Wege wahrgenommen und fand das immer sehr beeindruckend, aber auch ganz schön hart und war ganz froh, dass ich mir diese Fragen nicht stellen musste. Nun hast du ja aber einen Beruf gefunden, der da ganz gut passt. Du spielst nicht, aber du spielst natürlich als Intendant eines Festivals natürlich doch. Aber vielleicht noch mal eine Frage zurück. War deine Entscheidung für das Schlagzeug ein Protest oder war das eine freie Entscheidung, gar nicht so sehr gegen das elterliche Erbe?
Also es war ein Protest aus freier Entscheidung. Also es war schon sehr bewusst das Schlagzeug gewählt. Ich habe dann sofort, ohne dass wir irgendetwas konnten, mit zwei Freunden eine Band gegründet. Und wir haben improvisiert und es war nicht Zufall, dass es das Schlagzeug wurde. Es war aber auch gleichzeitig nicht die Gitarre, nichts, was mit der ersten Reihe verbunden gewesen wäre. Sondern in der Phase habe ich mich wohlgefühlt, mich auch hinter der Schießbude verstecken zu können. Ich wollte aber natürlich auf der anderen Seite auch Aufmerksamkeit. Das ist ja auch das Schöne an einer Bühne, dass man mal für ein paar Minuten oder vielleicht zwei Stunden tatsächlich im Mittelpunkt steht. Und das kommt in einer Familie mit vier Söhnen und ich, der Jüngste bin, natürlich ein bisschen zu kurz. Ich kann jetzt nicht gerade sagen, dass jeden Tag das Scheinwerferlicht auf mich gerichtet war. Und dementsprechend habe ich mir dann eben meine Plattform gesucht. Und das war definitiv die Musik und zu der Zeit das Schlagzeug eben. Aber du hast vorhin etwas Schönes und Interessantes gesagt, das mit der Kultur. Es ist ja unfassbar schwer zu definieren. Was ist denn eigentlich Kultur und wo beginnt Hochkultur, wo endet die Popularkultur? Und wenn wir uns darauf verständigen können, dass letztendlich dort, wo Menschen zusammenkommen, das, was herauskommt aus dieser Zusammenkunft, man im weitesten Sinn als Kultur bezeichnen kann. Und es ist eine zivilisatorische Leistung, aber ich habe noch keine schlüssige Definition kennengelernt, gerade für diesen Bereich Hochkultur. Man kann sagen, das ist die Fortsetzung einer vielleicht feudalistischen Kultur, aber allein schon der Begriff, der grenzt ja aus und ist eigentlich vollkommen ungeeignet.
Ja, du bringst ja mit, also deshalb haben wir anfangs uns ein bisschen Zeit genommen für deine Kindheit und Jugend. Du bringst ja zwei unterschiedliche Orientierungen mit. Einerseits wirklich klassische Kirchenmusik und damit verbunden auch klassische Musik, also was man in irgendeiner Weise auch als hochwertig beurteilen würde. Und dann aber auch so das Bandspielen, Rock, Jazz und so weiter. Nun leitest du ein großes Festival, von dem ich immer gedacht hatte, es ist ein Klassikfestival. Diesen Begriff wirst du mir gleich wieder aus dem Munde nehmen, weil es ein Musikfestival ist. Ihr wollt Musik für möglichst viele Menschen machen. Aber wenn es schon so schwer ist zu beschreiben, was ist eigentlich Kultur? Es ist ja nicht viel einfacher zu sagen, was ist denn eigentlich eine gute Musik, die wir möglichst vielen Menschen vorführen wollen?
Also wir können das anhand der klassischen Musik ganz gut festmachen. Bis in die 80er Jahre gehörte die klassische Musik dem Bildungsbürgertum. Und sie war relativ unzugänglich für Menschen, die bestimmte Erfahrungen nicht gemacht haben. Die waren auch nicht erwünscht, weil sie sich auch schwer orientieren konnten in einem klassischen Konzert. Angefangen mit der Frage, was ziehe ich an? Kann ich mir die Eintrittskarten leisten? Und dann die große Frage, die größte Frage der Menschheitsgeschichte, wann darf ich klatschen?
Wann darf ich klatschen, ja.
Und wenn ich das Gefühl habe, Unsicherheit überwiegt vor Freude, dann gehe ich da nicht hin.
Und dementsprechend, ich klatsche zwischen den Sätzen einer Sinfonie oder Sonate.
Das ist ja seit Mitte des 19. Jahrhunderts verpönt gewesen. Und jetzt, wer aber eben unerfahren war, der hat sich nicht wohlgefühlt. Und dementsprechend war man unter sich und fühlte sich auch recht wohl. Und das Schleswig-Holstein Musikfestival hat das in den 80er Jahren aufgebrochen, alleine schon durch die Vielzahl der ungewöhnlichen Orte. Also normale, klassische Musik, gespielt von den berühmtesten Interpretinnen und Interpreten, aber an ungewöhnlichen Orten wie Scheune, Kuhstall und diese Kirche. Orte. Kirche war aber nicht so ungewöhnlich. Da hat ja klassische Musik vorher auch stattgefunden. Aber in den Scheunen und Kuhstellen war das doch eher ungewöhnlich. Und nur diese Orte alleine haben schon dafür gesorgt, dass die Schwellen abgebaut wurden. Man traute sich. Und das war auch gewollt. Man wollte klassische Musik popularisieren. Interessanterweise war das die Absicht und war auch, sagen wir mal, nicht negativ besetzt, etwas zu popularisieren, sondern gerade Justus Franz brannte dafür, die Tore weiter zu öffnen. Und in dieser Tradition sehe ich mich auch, aber heute mit anderen Mitteln. Ich möchte natürlich im Kern das, was uns beiden so wichtig ist, nämlich die klassische Musik, die möchte ich möglichst vielen Menschen zugänglich machen. Aber ich möchte sie gleichzeitig von dem Musealen befreien oder von dem Elitären. Und dann muss man in Kauf nehmen, dass vielleicht das Verhalten eines Teils des Publikums anders ist, als das bildungsbürgerliche Publikum es gewohnt ist. Und das finde ich erfrischend und befreiend. Und in Schleswig-Holstein hat sich das auch durchgesetzt, dass wir Menschen, die an der vermeintlich falschen Stelle klatschen, nicht auszischen, sondern umarmen. Weil sie sind ja neu. Und neue Gäste empfängt man mit Liebe und Herzlichkeit und nicht mit Ablehnung.
Genau, weil wir doch eine Reihe von Hörerinnen und Hörern aus der Schweiz haben, die vielleicht noch nicht unbedingt in Schleswig-Holstein waren. Vielleicht nur kurz ein, zwei Sätze zurück. Also das Schleswig-Holstein Musikfestival in den 80er Jahren, glaube ich, gegründet, war eines der ersten in einer ganzen Welle von Festivalgründungen, die darauf folgten. Und inzwischen gibt es keine Kleinstadt mehr ohne irgendwie eine Art von Festival, aber es war damals was Neues. Ganz wesentlich geprägt von dem Gründungsintendanten, über den es viel zu erzählen gäbe, Justus Franz, der das mit auf die Wege gebracht hat. Und ganz stark, wenn ich mich recht entsinne, durch zwei Oberstars geprägt, Leonard Bernstein und Yehudi Menuhin. Die dann eben, wenn ich das auch recht erinnere, eben nicht nur popularisiert haben, sondern tolle Musik aufs Land gebracht haben. Das war, glaube ich, noch ein zweiter Aspekt, nicht nur sozusagen unterschiedliche Schichten anzusprechen, sondern tatsächlich auch aufs Land zu gehen, was auch ungewöhnlich war. Oder bin ich da falsch?
Nein, das ist ganz richtig. Also Exzellenz spielte eine ganz große Rolle und die wurde gewährleistet durch auch eine junge Anne-Sophie Mutter, die im ersten Festivaljahr schon dabei war, oder Rostropowitsch als Dirigent und Cellist immer wieder bei uns. Svatoslav Richter war ein gern gesehener Gast. Also wirklich die Top-Riege der klassischen Musik der 80er Jahre war vertreten, und das aber an ungewöhnlichen Orten, auch mit den Einschränkungen, nämlich die Akustik. Die klimatischen Bedingungen waren nicht ideal. Auch die waren nicht unbedingt bequem, und es war entweder zu kühl oder es war zu warm oder die Akustik war zu trocken oder zu hallig, und dementsprechend hat man auch aufgebrochen, diese Laborbedingungen eines Konzertsaals, sondern hat zugelassen, dass Musik in einem lebendigen Kosmos stattfindet, auch klassische Musik, und dass sie nicht losgelöst wird vom Alltag, sondern Alltagsgeräusche, wie beispielsweise ein Trecker, der rausfährt, weil unbedingt geerntet werden muss, wurde einbezogen, und dadurch erhielt es eben auch etwas sehr Lebensnahes, dieses Festival. Und ganz wichtig bei der Gründung war auch Helmut Schmidt, der Schleswig-Holstein sehr gut kannte, auch sein Ferienhaus dort hatte, Und er hatte auch erkannt, dass dieses Bundesland eigentlich sich unter Wert verkauft. Es gibt ja wunderbare Sakralbauten in Schleswig-Holstein. Die waren aber, sagen wir mal, nicht so in der Öffentlichkeit, in Lübeck vielleicht schon, aber die Christkirche in Rendsburg, die war nicht so sehr bekannt und ist ein wichtiger Konzertort des Festivals gewesen und immer noch. Und ja, wir gehen in den ländlichen Raum und genau dort ist das Bildungsbürgertum eben nicht so ausgeprägt. Also das Interessante an einer Metropole ist ja, ich habe unterschiedliche gesellschaftliche Gruppierungen und je weniger dicht besiedelt ist, umso weniger ausgeprägt ist auch jeweils die Mischung einer gesellschaftlichen Gruppe. Und gerade diese Menschen hatten ja wenig Erfahrung, gerade die im ländlichen Raum wussten nicht ganz genau, wann ich klatschen darf. Und die waren aber herzlich willkommen. Aber interessant war, dass sich sofort die Menschen, die Landbevölkerung mischte mit den Städtern. Die fanden das nämlich auch ganz toll, dieses Exotische eines ungewöhnlichen Konzertortes, rauszufahren aus dem Alltag in den ländlichen Raum. Wir haben ja wunderschöne Gutsanlagen. Und dementsprechend war das eine Begegnungsstätte ganz unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppierungen. Und das wollen wir bis heute eben auch sein. Denn das ist das, was sicher zu kurz kommt. Wir bewegen uns ja alle in unserem Biotop und lassen kaum zu, dass wir abends gemeinsam mit 800 Menschen, deren Glauben wir vorher nicht abgefragt haben und deren politische und sexuelle Orientierung wir nicht abgefragt haben, mit denen sitzen wir zusammen und haben ein gemeinsames Erlebnis.
Jetzt sind das 40 Jahre oder noch ein bisschen mehr und da hat sich irre viel verändert. Ganze Festivalkultur irre professionell geworden und so weiter. Aber eben Grundintentionen tragen sich durch und das hat sich bis heute bewährt. Aber eine kleine Frage noch, weil ich mich damit vor kurzem beschäftigt habe. Was es damals beim Anfang noch nicht gegeben hat, jetzt aber sehr ausgeführt ist, sind die Milieustudien. Ja, gibt ja so Untersuchungen, wer in welches Milieu gehört und welches Milieu wer anspricht. Und das hat natürlich für die Musik eine große Rolle, spielt das eine große Rolle. Wer gehört zum Milieu der Hochkultivierten oder Hochgebildeten? Wer gehört zum Milieu der, keine Ahnung, pragmatisch-technischen Leute und so weiter? Ist das etwas, was euch hilft in der Orientierung, wenn ihr an euer Publikum denkt, solche Milieueinordnung oder eher nicht?
Also das passiert zwangsläufig, wenn wir beispielsweise in Dithmarschen unterwegs sind und wir spielen viele Konzerte in diesem ländlichen Raum, der wirtschaftlich, sagen wir mal, nicht zu den Zentren Schleswig-Holsteins gehört. Und wenn wir dort Konzerte geben, müssen wir Rücksicht nehmen auch auf die Bevölkerungsstruktur. Das tun wir auch gerne. Und was meint das? In diesem ländlichen Raum ist das Angebot, das kulturelle Angebot über das Jahr hinweg nicht so ausgeprägt wie beispielsweise an der Ostküste, mhm, wo man deutlich mehr Leben hat. Das wiederum, also Leben im Sinne von kulturellen Leben, das wiederum kann man auch nicht hundertprozentig verallgemeinern, denn jeweils an den Orten kommt es sehr auf einzelne Personen an. So kann ein Kirchenmusikdirektor, eine Kirchenmusikdirektorin kann Unglaubliches bewegen oder ein Kirchenmusikförderkreis, der die Finanzmittel zur Verfügung stellt, das auch von Oktober bis Mai herausragend
ist. Wenn keine Touristen da sind und wenn ihr nicht da seid.
Ja, wir sind zugegebenermaßen eine sehr starke Marke. Das bedeutet, uns vertraut man und man geht auch zu Konzerten, dann, wenn einem das Programm oder der Interpret, die Interpretin nicht bekannt sind. Dann kommt man, weil es ist ja das Schleswig-Holstein Musikfestival und wir haben ja die Qualitätsprüfung und das Qualitätssiegel sozusagen schon mitgebracht. Und jetzt ist es aber doch ganz wichtig, dass die kulturelle Arbeit ein Fundament hat. Und dieses Fundament, das ist die tägliche Arbeit in Kirchenchören. Das ist der Organist, der die Choräle begleitet. Und das sind aber auch Fremdensembles, die die Gelegenheit haben, zu Gast zu sein. Und das ist extrem unterschiedlich von Stadt zu Stadt und hängt sehr stark von Personen ab. Ich bin glücklich, dass noch die finanziellen Mittel offensichtlich vorhanden sind, dass auch an Orten, die nicht so sehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, man immer noch A-Stellen auch findet. und dass dort heute selbstverständlich auch verbunden ist, Arbeit mit Kinderchören, also auch Kontakt zu Schulen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir haben den Eindruck, es wird auch weniger. Es wird weniger und das Schleswig-Holstein Musikfestival spielt mittlerweile an 125 verschiedenen Orten, um jeweils auch den Menschen dort das Gefühl zu geben, sie werden wahrgenommen. Im ländlichen Raum ein großes Problem. Und das, wenn wir das leisten können, dass wir eine Region aufwerten, alleine durch unsere Präsenz, dann haben wir viel erreicht.
Ja, ich finde das insofern sympathisch, weil ihr dann nicht nach Milieustudien sortierte Einzelgruppen versucht zu bedienen, sondern schaut, wer ist wo in welchem Ort und welche einzelnen Akteure oder Akteurinnen gibt es eigentlich, mit denen man was zusammen machen kann. Mhm. Also die einzelnen Personen.
Ja, und da kommt etwas dazu, was auch von Anfang an dabei war, nämlich die ehrenamtliche Arbeit. Wir haben etwa 300 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die uns unterstützen. Und das ist die Kompetenz vor Ort.
Und was machen die?
Die backen einen Butterkuchen und heißen den Künstler willkommen. Ah,
genau.
Und wenn die Musikerin vielleicht ihre Konzertschuhe vergessen hat, dann wird ausgeholfen. Wenn ein Hemd nochmal zu bügeln ist, dann wird das Hemd gebügelt. Das bedeutet, diese Menschen vor Ort, die uns unterstützen, haben eine ganz wichtige Funktion und die sind am Nachmittag viel näher an den Musikerinnen und Musikern dran als wir.
Gut.
Ja, und eben auf so eine familiäre, unverstellte Art und Weise. Und das hilft sehr und das schafft natürlich auch Identifikation. Das ist das Festival dieser Menschen. Und was kann man denn sich mehr wünschen, als das andere, dass die Gesellschaft ein Kulturereignis zu ihrer Sache erklärt? Und das gelingt bei uns sehr gut.
Jetzt mal zu deiner Arbeit direkt. Also ihr möchtet Musik für möglichst viele Menschen in Stadt und Land, für unterschiedliche Personengruppen, Altersgruppen, egal von wo sie herkommen, machen. Wie wird ein Programm daraus eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen? Erklär mal.
Also wir haben einmal natürlich eine Verantwortung in der Programmgestaltung, denn wir sind ein Publikumsfestival. Wir bedenken sehr oft und von Anfang an, dass wir Musik vor Menschen präsentieren. Und zwar vor einer relevanten Größe von Menschen. Das ist eben, wir sind keine Nische, sondern es kommen 800, 1000, manchmal 6000 Menschen zu einzelnen Konzerten von uns.
Muss auch voll werden.
Es muss auch voll werden, ja. Und jetzt aber das sagen wir mal, das ist gewährleistet, weil die Menschen uns vertrauen. Also es wird voll. Jetzt haben wir aber, das wissen wir, die Konzerte werden voll. Und damit beginnt die Verantwortung. Kommen wir jetzt mit der Geste des Großstadt-Snobs, der anderen erklärt, wie die Welt funktioniert, oder bauen wir Brücken und suchen eher über Gemeinschaft das Ziel zu erreichen, die unser Publikum mit dem emotionalen Wert, und darum geht es uns in erster Linie, von Musik zu konfrontieren. Und das ist eine Kunst, das hinzubekommen, denn fast alle, die auf diesen Bühnen auftreten, leben im großstädtischen Raum. Und wir alle im ganzen Team sind großstädtisch geprägt. Wir haben an Universitäten in Städten studiert. Und jetzt sind wir auf einmal gefordert, ein bisschen auch missionarisch unterwegs zu sein, gleichzeitig ohne zu großen Eifer. Also mit Fingerspitzengefühl, das ist, bevor wir überhaupt ans Programmieren gehen, müssen wir uns das immer wieder auch selbst klar machen, dass wir eine große Verantwortung haben. Und dann beginnt ein freies Plan. Wir setzen dieses Jahr auf die Musik von Istanbul oder / Konstantinopel. Und das ist ein Thema, das setzen wir, ohne dass wir tief eingetaucht sind. Dann gibt es ein Brainstorming. Was fällt uns sofort ein? Und dann gehen wir los wie Trüffelschweine und erkunden dann im Idealfall das, was nicht an der Oberfläche erkennbar ist. Und das macht unglaublich viel Freude. Und dann kommen wir wieder an diesen Punkt. Jetzt haben wir ein tolles Programm. Wie können wir das vermitteln? Und das sind die Medien ganz wichtig. Auch die Art der Sprache. Einfache Sprache ist ein wichtiges Mittel. Sie soll aber gleichzeitig nicht profan sein.
Also jetzt genau, in euren Ankündigungen, Publikationen. Wie macht ihr das in Spanien? Denn ich kenne das, manchmal ist das fast so schlimm wie Kunstkataloge, man versteht kein Wort, wenn man so Zettel bekommt. Oder es sind relativ dröge biografische Informationen über Mozart oder Bizet oder wen man immer vor Augen hat. Und es sind dann oft, ja, ich habe selten etwas Gewinnbringendes davon gelesen. Ja. Was versucht ihr anders zu machen?
Es ist eine ganz große Kunst, aber wir können das festmachen an einem Begriff, A Cappella Ensemble. Jeder aus der Musikbranche weiß, was damit gemeint ist. Eine Gruppe von Sängerinnen und Sängern ohne Instrumentalisten. A Cappella. Jetzt geht man raus aus der professionellen Welt der Musik und fragt einfach mal im Freundeskreis, sag mal, weißt du, was A Cappella bedeutet? Und dann, aus der Kapelle, irgendwas mit Kirche. Und schon merken wir, also nicht nur die absoluten Laien oder die wenig gebildeten Menschen wissen schon nicht, mit unseren Fachbegriffen umzugehen, sondern unsere Freunde, die vielleicht eben nicht so sehr stark musikalisch geprägt sind, haben da eine Bildungslücke. Ich könnte jetzt weitermachen mit dem Begriff Symphonie oder ich könnte dich bitten, mir jetzt ganz kurz in 3 Sätzen zu erklären, was eine Symphonie ist.
Ja, da würde ich schon ins Stottern kommen. Ich würde sagen, Symphonie ist, wenn die Bühne voll ist und wenn es ein Stück ist, das ungefähr 30 bis 40 Minuten lang ist und das 3 oder 4 Teile, da würde ich schon schwimmen, hat. Und ich würde sagen, Symphonie hat zu tun, dass ganz viel zusammenklingt. Aber das sind, wäre schon ziemlich äußerlich und wahrscheinlich auch einiges falsch dabei.
Nein, ich würde da jetzt an keinem Punkt widersprechen. Aber man merkt eben, du hast auch schon, obwohl du regelmäßig und gerne klassische Konzerte besuchst und letztendlich also zu den Experten gehörst, hast du Schwierigkeiten, diesen Begriff vollständig richtig zu schreiben. Müsstest dann noch etwas sagen, dass es eine bestimmte Form hat, ja, und es gibt auch symphonische Dichtungen, die sind dann aber keine Symphonien. Aber unabhängig davon benutzen wir diesen Begriff täglich. Mhm. Wir als Festival, ja. Natürlich hat Beethoven 9 Symphonien komponiert und Brahms 4 und wir kennen sie auch alle. Und wenn wir aber Menschen begeistern wollen für diese Musik, die dieses Wort vielleicht noch nicht gehört haben, genauso wenig, wie sie vielleicht einen Fachbegriff aus der Automobilindustrie schon mal gehört haben. Wir aber bei der Automobilindustrie immer sagen würden, wir wollen ja ein Auto verkaufen. Dementsprechend müssen wir mit Bildern arbeiten, mit Emotionen. Haben meine 2 Kolleginnen und Kollegen, die die Redaktion machen, eben diese große Aufgabe, eine Sprache zu finden, die gleichzeitig poetisch auch schön ist und dennoch so viele Menschen wie möglich erreicht. Wir werden aber nicht umhin kommen, auch immer mal wieder Fachbegriffe zu verwenden. Denn wir haben ja auch wiederum in unserem Publikum sicher 50% Menschen, die zumindest eine grobe Ahnung haben von dem, was wir tun. Aber Zugänglichkeit, die beginnt eben nicht beim Programmieren, sondern sie ist auch in der Außenwirkung, in der Werbung außerordentlich wichtig. Und wir können nicht oft genug ein paar Stufen nach unten steigen, um festzustellen, ja, jetzt sind wir auf der Ebene, um adäquat mit den Menschen, die eben einen anderen Bildungshorizont haben, als wir auch kommunizieren zu können. Das ist eine wichtige Aufgabe und eine schöne Aufgabe. Ist auch ein Privileg, aber man muss eben sehr viel drüber nachdenken. Und ich fange gar nicht erst mit gendersensibler Sprache an. Das ist im ländlichen Raum auch nochmal was anderes als möglicherweise in Berlin.
Weil es dann im ländlichen Raum als elitärer Soziolekt wahrgenommen wird, der ausschließt und nicht einschließt.
Ja, wieder so eine Belehrung. Und wir haben diese Erfahrung gemacht und wir verwenden geschlechtersensible Sprache, aber ohne Gender Gap.
Okay. Nochmal eine andere Frage. Früher vielleicht war es so, dass es einige Stücke gab, die kannte jeder, das war der Kanon und da ging man gerne hin und dann war es die Aufgabe eines Programmdirektors, eines Intendanten, dafür zu sorgen, dass auch mal was anderes gespielt wurde. Dann hat man also die erste Hälfte des Konzerts Haydn und Mozart, das war schön gespielt und dann nach der Pause gab es so 2-mal was Schräges Neues und zum Schluss noch was Schönes von Vivaldi. Mhm. Wenn man aber heute davon ausgeht, dass auch dieser Kanon nicht mehr bei vielen Menschen bekannt ist oder jetzt bei euch sowieso nicht zu voraussetzen ist, gibt es ja dieses Problem nicht mehr, sondern eigentlich ist jede Musik irgendwie neu. Ich könnte jetzt auch nicht mehr jede Beethoven-Symphonie nach den ersten Takten, ein, zwei schon, aber die anderen nicht, genau identifizieren. Das ist eigentlich alles irgendwie neu. Zugleich hat aber Musik, die, na, jetzt komme ich doch auf den Begriff des Anspruchs, irgendwie doch einen hohen Anspruch hat, es schwerer als Musik, die sich schneller erschließt oder schneller eine Emotion auslöst oder schneller ins Ohr geht. Wie ist da euer Anspruch, dass ihr einerseits Musik für Menschen macht und andererseits aber sagt, na, wir wollen aber auch noch mal neugierig machen auf etwas, was ihr bisher noch nicht gehört habt? Wie geht ihr da vor?
Also Qualität ist die Grundvoraussetzung, um in unserem Programm vorzukommen. Das ist ganz entscheidend. Und jetzt ist es so, dass wir tatsächlich das Glück haben, unser Publikum geht nicht mit einer ganz klaren Erwartungshaltung ins Programm, dass da unbedingt jetzt das Dvorak-Cello-Konzert dabei sein muss oder die Brandenburgische Konzerte von Bach. Man hat dort eine größere Offenheit. Und dadurch können wir jetzt auch Komponisten in diesem Jahr im Istanbul-Schwerpunkt präsentieren, die Erkin heißen oder Saigun und die man hier überhaupt nicht kennt. Und trotzdem kommt unser Publikum. Gleichzeitig können wir in Bezug auf die akademische zeitgenössische Musik, sagen wir mal, nicht aus dem Vollen schöpfen. Wir müssen da sehr aufpassen, dass die Menschen nicht sich überfordert fühlen. Aber in der Regel hat das was mit der Form zu tun des Konzertes und auch mit dem Raum. Wenn ich den richtigen Raum auswähle, habe ich auch viel mehr Möglichkeiten, weil ich davon ausgehen kann, dass an diesen Ort kommen diejenigen, die genau das auch suchen. Die suchen auch das Sperrige. Aber im Großen und Ganzen haben wir mehr damit zu tun, mit dem Vorurteil zu kämpfen, sobald wir den klassischen Kanon verlassen, dass das ja dann Popularmusik ist. Okay. Und die kann ja nicht die gleiche Qualitätsstufe haben. Das ist in dem Denken, sagen wir mal, wahrscheinlich im Ansatz auch in deinem Denken, also im Denken vieler Intellektueller, gibt es diesen Verdacht, dass was besonders populär ist, kann nicht den höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Und schon die Beatles, würde ich sagen, haben uns Lügen gestraft. Das ist herausragende Musik und dennoch unfassbar populär. Und wir haben in meinem ersten Jahr Elton John eingeladen als Teil einer Reihe, die wir der Musik von Felix Mendelssohn gewidmet haben, weil ich einfach behauptet habe, würde Felix Mendelssohn heute leben, würde er klingen wie Elton John. Ich sehe da tatsächlich auch eine ganze Menge Parallelen. Und was sind denn die Lieder ohne Worte anderes als wunderschöne kleine Pop-Songs?
Und gab das Ärger? Gab es Diskussionen?
Also ich habe damit gerechnet, dass es ein bisschen Ärger gibt, aber ich habe eher das Gefühl, dass es ein großes Aufatmen gab. Das Festival öffnet sich. Endlich. Mhm. Und es gibt keinen Widerspruch zwischen einem Klavierkonzert von Felix Mendelssohn und einem Abend mit Elton John. Das geht beides, das geht auch wunderbar nebeneinander. Und wie gesagt, ich glaube ja fest daran, dass die Komponistinnen und Komponisten der Vergangenheit, würden sie heute leben, durchaus auch in der Popularmusik zu Hause wären. Möglicherweise sogar unser Johann Sebastian Bach, der übrigens für mich im Zentrum allen musikalischen Lebens steht. Und das ist für mich immer die Messlatte. Aber dass er eine ganz starke Wirkung auch auf ein breites Publikum hat und das sehr, sehr theatralische Musik ist, die er in seinen Passionen komponiert hat. Das ist ja ohne Zweifel. Also, dass er nicht interessiert war an einer breiten Wirkung, das kann man, glaube ich, nicht behaupten.
Ja, vielleicht dann nochmal zurück. Du hast mich zwar ertappt und auch messerscharf durchanalysiert. Ich bin ein Snob, aber gar nicht so sehr ein Klassik-Snob, sondern von meinem Aufwachsen, meiner Jugend her eher ein Pop-Snob. Also in meiner Jugend war es sehr wichtig, die richtige Musik zu hören und nicht die falsche. Und damit ging einher, zu welcher Gruppe ich gehörte und welcher nicht. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn es die Beatles heute noch gäbe, wenn ihr die einladen würdet oder Elton John. Das ist aber eine bestimmte Form von Popmusik, die sehr, sehr populär ist, aber die doch noch sowas hat wie ein Autor oder bei Elton John zwei Autoren, ein Texter und ein Musiker, die sehr verbunden ist mit einer bestimmten Person und Lebensgeschichte und nicht so etwas ist, was mir heute, aber das mag auch ein Vorurteil sein, einfach meines älteren Herrn, dass es viel Popmusik gibt, die so formatiert ist und so perfekt durchproduziert ist, dass das, was ich an Musik, ihr seid von hoch, niedrig, einfach entscheidend finde, damit es mich berührt, ob ich den anhabe, da passiert irgendwas Echtes. Da ist irgendwie ein authentischer Ausdruck. Mhm. Der kann ganz simpel sein, das kann ein Kinderlied sein oder es kann, keine Ahnung, eine Symphonie sein. Aber es gibt eine bestimmte Form von einfach sozusagen, ich sag's mal, Massenindustriemusik, sehr erfolgreich, wo ich gerade angesichts der Perfektion und der Formatierung etwas vermisse. Mhm. Nämlich, ja, was Authentisches, was Echtes.
Das ist aber auch gar nicht schlimm. Ich würde sagen, immer schon, oder sagen wir mal, ab dem Zeitpunkt, als Musik eine Art Kunstcharakter bekommen hat, also weg war vom reinen Gebrauchs, von der reinen Gebrauchsfunktion, gab es immer mehr schlechte Musik als gute Musik. Und die schlechte Musik, die gerät aber zu 100% in Vergessenheit. Und das ist ja auch nicht schlimm. Und die Exzellenz, die setzt sich durch. Die hören wir auch 300 Jahre später noch. Und in der Jetztzeit sind wir natürlich immer umgeben von beidem und in dem überwiegenden Maße von dem, was in Zukunft vergessen sein wird. Natürlich zu Mozarts Zeiten gab es auch sehr viel mehr Musik als nur Mozart. Der Großteil ist aber vergessen und schlummert in Archiven oder ist zerstört worden. Und wenn man das weiß, dann darf man sich mit Freude auf die Exzellenz stürzen. Nur ist sie natürlich in der Popmusik schwerer messbar. In der Klassik können wir über Wettbewerbe exzellent messen. Das hat ja fast sportlichen Charakter. Das ist in der Popmusik, wo die Wirkung letztendlich das Entscheidende ist und nicht so sehr die Exzellenz am Instrument, ist es ein bisschen komplizierter. Da kann man verschiedene Faktoren ansetzen. Wir setzen sehr auf unseren eigenen Geschmack. Und das ist ein Maß, das wir ansetzen. Was okay. gefällt uns und soll anderen bekannt gemacht werden? Und das ist ja ein Privileg, das wir haben. Das heißt, wir können die Wirkung, die Musik auf uns entfaltet hat, die können wir anderen zugänglich machen. Und da kommen wir wieder eben zu diesem missionarischen, oder ich nenne das, empfinde mich als kultureller Sozialarbeiter. Ich will die Menschen zusammenbringen und sie teilhaben lassen an etwas Großartigem, was teilweise auch Unaussprechlichem, was Überirdischem, wo wir selbst auch nicht mehr in der Lage wären zu sagen, was ist denn jetzt an Beethovens dritter Symphonie das, was uns so sehr begeistert. Im Idealfall können wir es nicht formulieren und es bleibt ein Zauber. Und das ist das Schöne an Musik, dass wir nicht konkret werden müssen. Weder in der Formulierung, warum wir etwas gut finden, noch beim Versuch, es tatsächlich in der Qualität zu bewerten. Das ist schwierig, weil es hat immer was mit der einzelnen Person zu tun.
Jetzt, also ein kurzes Wort nochmal dazu und dann die nächste Frage. Du hast dich als kulturellen Sozialarbeiter bezeichnet, das finde ich schön, aber ist natürlich eine große Untertreibung, weil so wie du deine Arbeit jetzt beschreibst, hast du darin auch, selbst wenn du nicht auftrittst und kein Schlagzeug spielst, ja doch auch eine künstlerische oder kunstnahe Freiheit selbst, dass du entscheidest, das, was du toll findest, auch andere toll finden. Mhm. Und das machst du jetzt nicht nach vorgängiger Zielgruppenanalyse, sondern nach dem, was dich angesprochen hat und deinem Gefühl, das könntest du anderen mitteilen.
Ja, also ich möchte zum Beispiel diese schöne Traurigkeit, die sich in einem langsamen Satz eines Klavierkonzertes von Mozart mir so eindrücklich darstellt, die möchte ich mit anderen teilen. Das geht Also ich bin ein großer Fan von Balladen. Ich habe ich könnte, glaube ich, 3 Tage nacheinander, ohne Pause, könnte ich Balladen hören. Ich habe eine Playlist, die ist sehr lang. Weil ich diese Schönheit in der Traurigkeit so gern mag. Und ich glaube, in Zeiten der emotionalen Verrohung sind das genau die Momente. Also Freude erleben wir noch. Wir können ja jeden Abend in irgendeine Comedy-Show gehen. Aber diese tief empfundene Traurigkeit, die nichts mit Depressionen zu tun hat, die aber uns reflektieren lässt, die uns schwach werden lässt, die uns niemals über jemand anderen stellt, die ist ein Wert, diese Traurigkeit, den ich anderen zugänglich machen möchte. Und diese Verletzlichkeit, die ist letztendlich worum es mir ganz häufig geht, dass wir als Musikerinnen und Musiker, aber auch als Publikum ebenso verletzlich sein können.
Und dann ist das ein Punkt, du hattest ein paar andere vorher schon auch erwähnt, wo eure Arbeit, ohne jetzt direkt politisch zu sein, aber doch eine politische Dimension hat.
Ja, das haben wir. Wir treffen ja Entscheidungen, wir gehen an bestimmte Orte, wir sind zugänglich, also wir prüfen nicht Gesinnung im Vorfeld. Im Gegenteil, ich möchte gerne ein vielfältiges Publikum haben. Ich kann nicht nur Programm machen für Menschen, die genauso denken wie ich selbst. Das würde mich langweilen. Ich bin am Widerspruch interessiert. Ich sehe natürlich auch die großen Herausforderungen, dass wir mit Menschen umgeben sind, die kaum noch zu erreichen sind. Da sehen wir aber in Schleswig-Holstein durchaus noch sehr viel Potenzial, auch Menschen, die vielleicht sich abgehängt fühlen und verführt werden von Demagogen, dass die auch zurückzugewinnen sind. Und wir sehen auch, dass Schleswig-Holstein eine Menge richtig gemacht hat. In den 80er Jahren wurde das Festival gegründet und mit der Gründung hat man auch gesagt, jetzt wollen wir den ländlichen Raum, auch strukturschwache Regionen, wollen wir stärken. Das hat man, glaube ich, in anderen Bundesländern vernachlässigt. Und wenn wir damals mit Initiator waren für diese Bewegung, dann sind wir sehr stolz. Aber bis heute kann man sagen, gibt es keine abgehängten Regionen bei uns. Und wir empfinden eines ganz besonders, natürlich Freiheit. Wir sind eine gemeinnützige Stiftung und wir können erstmal tun, was wir wollen. Ich habe aber diesen Ethos, den ich in mir trage, den ich auch nicht loswerde und den haben wahrscheinlich meine Eltern eingepflanzt und damit gehe ich manchmal meinen Kolleginnen und Kollegen gewaltig auf die Nerven, weil ich eben ein Menschenfreund bin und ich leide darunter, wenn ich das Gefühl habe, wir haben an einem Publikum vorbei Programm gemacht.
Jetzt zum Schluss eine kleine Geschichte von mir und eine Frage an dich, was du uns raten würdest. Es ist ja all das, was du gerade von deiner Arbeit gesagt hast, spielt auch eine große Rolle in der kirchlichen Musikkultur. Bach oder Sakropop, Orgel oder Band. Ich erzähle aber das mal an einer Geschichte und dann würde ich einfach mal gerne deine Reaktion wissen, was du uns mitgeben würdest. Ich war schon ein paar Jahre her bei einem Pastorenkonvent, also die Pfarrerinnen und Pfarrer einer Region waren zusammen, das war Berlin-Neukölln. Und irgendwie kamen wir auf das Thema, ich hatte mit denen gearbeitet zum Thema Lyrik, glaube ich, kam einer und hatte gerade eine Beerdigung hinter sich und ist immer dieses Thema, welche Lieder singen wir auf einer Beerdigung und so. Und sie war müde gewesen und hatte sich breitschlagen lassen und keinen Widerstand geleistet und hatte dann die alte Dame, so war das der Wunsch der Angehörigen, mit Musik aus der Dose von den Flippers beerdigt. Und alle waren da in dem Kreis, waren irgendwie jetzt nicht dogmatisch und keine musikpädagogischen Nerver, sondern sagten, das muss ja dienen, die Musik muss den Menschen ja entsprechen. Nur die Kollegin sagte, oh, ich habe mich geärgert, weil das war irgendwie unwürdig. Also gut, Flippers machen, das ist also, machen auch ihren Job, aber das passt irgendwie gar nicht. Da hätte ich irgendwie gegenhalten müssen. Und da haben wir hin und her diskutiert, bis sich eine Kollegin geäußert hat, die sagte, ja, als Einzige aus unserem Kreis, hier komme ich aus Neukölln. Also ich bin Arbeiterkind. Und das habe ich eigentlich, deshalb bin ich zur Kirche gekommen, weil da nicht nur die Flippers liefen, sondern da bin ich großer Musik begegnet, also wie du. Aber jetzt nicht du, weil du der Sohn deines Vaters warst, sondern eher zufälligerweise als eine Gegenwelt. Also da habe ich Bach kennengelernt, großartig. Habe so hin und her diskutiert, am Ende keine richtige Lösung gefunden. Ich habe auch selber sehr gute Erfahrungen inzwischen auch gemacht, auch mit Musik aus der Dose, kann man alles Mögliche machen. Flippers jetzt nun mal nicht. Wie würdest du denn mit deiner Erfahrung uns antworten, wo wir nicht wissen, wie wir das gestalten?
Wenn ich es richtig verstanden habe, war es der Wunsch der Verstorbenen. Mhm. Und damit hätte ich wunderbaren Stoff für die Trauerrede. Ich finde das anrührend, dass man sich das wünscht. Und wer sind denn wir aus unserer musikalischen Erfahrung heraus zu verurteilen oder zu beurteilen, was der Wunsch eines verstorbenen Menschen ist? Das ist ja eine sehr bewusste Tat. Und diese Musik hat etwas vielleicht bei ihr ausgelöst, von dem wir nicht ahnen können, was es ist. Aber das ist eine Steilvorlage für einen wunderbaren Text zur Trauerfeier.
Vielen herzlichen Dank. Jetzt zum Schluss darfst du aber noch mal sagen, oder darfst du das, weshalb man, jetzt wir haben viele Leute, die aus der Schweiz zuhören, warum es sich in diesem Jahr besonders lohnt, nach Schleswig-Holstein zu kommen und ob es ein oder zwei Veranstaltungen gibt, die du besonders ans Herz legen würdest.
Also ich empfehle immer, nach Schleswig-Holstein zu kommen, das ganze Jahr über. Wir können auch eins verlässlich, nämlich 12 Grad und Nieselregen, können wir im Juli präsentieren, aber auch im Dezember. Aber unabhängig vom Wetter gibt es so viele wunderbare Städte, Regionen zu entdecken. Und wir feiern in diesem Jahr unseren 40. Geburtstag. Und ganz besonders glücklich sind wir, dass Anna-Sophie Mutter wieder zu uns kommt. Sie war ja 86 schon dabei. Und mit dem Royal Philharmonic Orchestra, auch die waren im ersten Festivaljahr schon dabei. Und das wird ein schönes Fest in den Holstenhallen in Neumünster. Das ist ein Ort mit 3500 Plätzen. Und sagen wir, nicht so schön wie die Elbphilharmonie, aber dafür unglaublich zugänglich. Dort werden auch Pferdeshows veranstaltet und für Rinderauktionen. Also ein Ort, der eher Gummistiefel trägt als High Heels.
Vielen herzlichen Dank, lieber Christian. Und alles Gute für euer Festival in diesem Jahr.
Ich danke dir.